Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Wannakam, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und hallo an unsere Zuhörerinnen. Das ist der Schlüsseltechnologie-Podcast, die Episode 65.
Genau, wir müssen das hier noch schnell eintüten, damit wir uns dann beide wieder hinlegen können. Ich habe hier im Vorgespräch gehört, du bist so ein kleines bisschen erkältet und ich komme hier aus einem Tag, mein Schrittzähler hat 28.000 Schritte angezeigt, also heute war schon viel los. Wenn ich das dann hier später nachhöre vor der Veröffentlichung, werde ich dann wieder wissen, ach, der Tag war das.
Ja.
Und dabei belassen wir es einfach.
Naja, ich war letzte Woche so ein bisschen erkältet, ich hatte ja letzte Woche dir eine Nachricht geschrieben, gesagt, ah, wir müssen leider die Aufnahme verschieben. Und zwei Minuten später noch eine Nachricht geschrieben, so, ah, ich merke gerade, wir sind ja erst nächste Woche verabredet.
Ja, da war so eine Veranstaltung.
Ja, genau.
Ach, der Tag war das.
Und dann habe ich, ich hatte ja letztens vor einiger Zeit erwähnt, dass ich jetzt wieder mit so sportlicher Betätigung angefangen habe. Und habe dann letzte Woche auch ausgesetzt und habe diese Woche aber wieder angefangen. Und muss feststellen, es war vielleicht ein kleines bisschen zu früh. Aber ich denke, es wird schon. Und es lohnt sich auch, das mit dieser sportlichen Betätigung, muss ich sagen. Ich habe immer wieder Schmerzen, aber das ist jetzt langsam so die positive Art Schmerzen.
Ja, das ist ja
die,
sehr gut.
Die Art Schmerzen, wo man weiß, ah, hinterher ist mein Körper quasi gestärkt. Ich habe jetzt Skillpunkte und Stärkepunkte und alles Mögliche dazu gewonnen.
Genau. Schmerzen kann man auch haben, wenn man das falsche Computerendgerät einsetzt. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Folge angelangt. Hier geht es ja schließlich nicht um Sport oder unsere Schrittzähler oder was auch immer. Hier geht es immer noch um Technik.
Ja.
Und wir haben heute mal eine Hands-on-Folge mal wieder. Ich glaube, das könnte so eine Sache sein, die sich vielleicht ein bisschen entwickelt, jetzt wo wir so über die ersten 60 Folgen so die Grundlagen gelegt haben. Ich meine, es gibt immer noch Grundlagen zu erzählen, das soll das jetzt nicht heißen, aber ja. Es gibt so Gelegenheiten, das Ganze auch ein bisschen mehr zur Anwendung zu bringen. Wir hatten das in Folge 60 schon mal und heute gehen wir ein bisschen in die Hardware-Ecke rüber. Das hat eine Motivation, die dann klar werden wird, wenn wir dann in der nächsten Folge nochmal hands-on gehen auf eine andere Art und Weise. Das ist jetzt hier das Foreshadowing, aber das soll uns heute erstmal nicht stören. Wie gesagt, wir sind heute in der Hardware-Ecke und das ist ja für mich eigentlich eine komische Sache, wenn man so die Themenauswahl im Podcast irgendwie so sieht. Und ich glaube, das habe ich auch schon derartige Einlassungen abgegeben in dieser Runde hier. Ich bin kein Hardware-Typ. Ich bin ein eher doch auf Software spezialisiert. Das ist, wo ich mich irgendwie zurechtfinde und wo meine meisten IT-Projekte in irgendeiner Form hingehen, weil da meine Kompetenz liegt, die ich schon habe, auf die ich bauen kann. Bei Hardware eher nicht so. Aber eine Sache, die selbst ich mit meinen zwei linken Händen hinbekommen habe, ist hier meinen eigenen Desktop-PC zu bauen. Und auch schon mehrmals jetzt im Laufe so der Jahrzehnte. Und das soll heute das Thema sein, wie man einen Desktop-PC zusammenstellen und auch tatsächlich zusammenbauen kann, ohne von der Stange kaufen zu müssen.
Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ist bei mir schon einige Jahre her. Ich bin ja nun schon sowas wie 10 Jahre auf dem Notebook unterwegs. Aus verschiedenen Gründen, weil ich ja doch immer mobiler bin, als ich mir das vielleicht sogar wünschen würde.
Es ist ja auch so, auf der Arbeit haben wir auch nur Notebooks alle, auch wenn wir hauptsächlich am Schreibtisch sitzen, der meistens auch immer derselbe Schreibtisch ist, zumindest in vielen Fällen. Aber es hat sich ja dann schon rausgestellt, einmal ist das irgendwie für die Firma auch einfacher zu beschaffen als diese sperrigen Tower-PCs und sowas. Und man hat halt auch die Möglichkeit mal zu sagen, man macht mal einen Workshop und man muss dann nicht alle Leute, die da wie hinfahren, mit irgendwelchen temporären Geräten ausstatten. Die Flexibilität, die Notebooks bieten, ist ja da schon tatsächlich vorteilhaft. Und wenn man ein Notebook hat, das sich von null zusammenzustellen, also es geht in dem Sinne, dass man halt bei manchen Herstellern bestellen kann und dann bestimmte Komponenten auswählen kann. Also wenn man ein ThinkPad bei Lenovo oder so ein Framework-Laptop, wie ich ihn habe, zusammenstellt, dann hat man so diverse Optionen, wie viel Arbeitsspeicher soll drin sein oder vielleicht hat man eine Auswahl zwischen 2, 3 CPU-Modellen, je nachdem, was man so haben möchte oder die Grafikkarte ist eine Wahlfreiheit in irgendeiner Form, die natürlich dann sich im Preis äußert. Aber das wird dann trotzdem vor allem in der Fabrik zusammengebaut. Ich weiß, als ich mal ein ThinkPad bestellt hatte, da konnte ich dann im Tracking dabei zusehen, wie es dann irgendwo in China losgeschickt wurde. Ist dann über Kasachstan gekommen nach Westdeutschland und hat dann noch so ein paar Runden im LKW gedreht, bevor es dann tatsächlich bei mir auf der Türmatte erschienen ist. Aber darum soll es hier heute nicht gehen. Also eventuell diese ganzen Komponenten, die man dann so zusammenstellt und ordert, die haben vielleicht einen ähnlichen Weg genommen. Aber die Endfertigung wird hier tatsächlich vom Kunden vorgenommen und nicht nur wie bei IKEA, dass man eine Anleitung durchliest und das dann dementsprechend da zwei Holzplatten zusammenschraubt, sondern ja, mit ein bisschen mehr persönlichen Einsatz. Mhm. Warum sollte man das tun wollen?
Ich wollte nur sagen, kannst ja eigentlich froh sein, dass dein Notebook nicht noch über Langley geflogen ist, oder?
Naja, das ist genau. wer die Referenz nicht versteht, Langley ist die Zentrale von, war das CIA, CIA oder ist das, NSA? Ja, glaube ich. Es gibt bestimmte Fälle, wo das mal gesehen wurde, dass Entwickler von wichtiger, kryptografisch relevanter Software haben Hardware bestellt, konnten dann in ihrer Paketverfügung sehen, dass das dann so eine ganz komische, merkwürdige Abzweigung genommen hat und dann, also insbesondere in den USA, dort halt nochmal irgendwie zum völlig anderen Ende des Kontinents irgendwie gegangen ist. Und wo sie sich dann halt natürlich das nicht beweisen konnten, aber dann halt die starke Vermutung hatten, dass es da gegen die Sonderüberwachungsedition ausgetauscht wurde, damit da die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden Zugriff nehmen können, wenn sie das für notwendig erachten. Das ist, glaube ich, ein Angriffsmodell, was für die meisten unserer Zuhörer nicht zutrifft. Das habe ich auf jeden Fall in meinem Tracking noch nie gesehen. Aber vielleicht habe ich mir jetzt hier ein Fadenkreuz auf die Brust gemalt, nämlich das jetzt gesagt habe. wir bleiben, Schlüsseltechnologie bleibt dran.
Okay.
Ja, warum sollte man sowas tun wollen, sich so einen PC zu basteln? Das ist ja irgendwie, kann man das nicht andere Leute machen lassen? Einmal die Frage, ein PC im Allgemeinen im Vergleich zu den Alternativen, die man heutzutage hat und dann für den Selbstbau-PC im Speziellen. Im Allgemeinen, wenn wir den PC vergleichen mit zum Beispiel einem Notebook, ist ganz deutlich, das Ding hat einfach mehr Leistung. Oder auch zum Beispiel im Vergleich zu einem Smartphone oder einem Tablet. Das sieht man schon einfach daran, was da für eine Stromaufnahme möglich ist. Denn das ist jetzt vielleicht nicht eine 1:1 Sache. Also wenn man die doppelte Anzahl von Watt reingibt in einen Computer, heißt das nicht, dass die doppelte Anzahl von Rechenleistung rausfällt auf der anderen Seite. Da gibt es dann auch so, was ist das deutsche Wort für Diminishing Returns? Quasi abnehmende Grenznutzen, die man da noch hat. Aber trotzdem, ein leistungsfähigeres System wird eins sein, was mehr Strom aufnimmt, und Notebooks und insbesondere dann halt auch Tablets und Smartphones sind enorm darin begrenzt, wie viel Strom sie aufnehmen können, weil all dieser Strom dann auch in Form von Wärme wieder abgeführt werden muss. Und wenn man halt dann wie so ein Tablet in der Hand hat, was eine 200 Watt Kochplatte ist, das wäre halt dann nicht so benutzerfreundlich. Ich meine, das würde vielleicht lecker riechen, wenn das dann die Hand anfängt zu brutzeln, aber das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Bei einem PC ist das ein bisschen besser möglich, dass die entsprechende Abwärme da zum Beispiel über einen Luftstrom oder Wasserkühlung und sowas weggeschaufelt wird, als das bei dem kompakten Formfaktor von so einem Tablet oder Smartphone oder Notebook der Fall wäre. Ja. Dementsprechend kann man da mehr Leistung rausbekommen.
Okay. Ich würde sagen, die Übersetzung für Diminishing Returns wäre sinkende Erlöse.
Ja, sehr gut. Ja, das ergibt Sinn. Dann sei das hiermit so annotiert. Warum würde man die ganze Leistung haben wollen, so als Privatperson? Ich meine, ich bin hier irgendwie Programmierer, ich habe eventuell spezielle Anforderungen. Jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme arbeite ich hier an linearen Optimierungssimulationen, die so Optimierungsprobleme, die mit so etwa 12.000 Variablen rechnen, da kann man Leistung gebrauchen.
Mhm, ja.
Und das ist jetzt natürlich nicht, was irgendwie die meisten Leute so machen, aber zum Beispiel, wenn man, wie ich ja auch, im Bereich der Computerspiele unterwegs ist, die leistungsfähigen Computerspiele, die brauchen durchaus eine Menge Wumms. Das ist etwas, was ein, naja, Notebooks können das mittlerweile auch relativ gut abbilden, aber im PC hat er immer noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Insbesondere, wenn man dann die hohen Bildschirmauflösungen und die höchsten grafischen Qualitätseinstellungen haben will. Das ist dann beim Notebook eventuell schwierig. Oder das Notebook ist dann einfach schon wieder so klobig, um diese ganze Technik zu enthalten, dass es dann noch nicht mehr wirklich mobil ist. Ich meine, gibt es auch Anwendungsfälle für, aber das ist ja, wie gesagt, heute nicht unser Punkt. Eine andere Sache, die eventuell Leistung erfordert, ist sowas wie Medienproduktion, insbesondere Videoschnitt, profitiert auch sehr von sehr viel Rechenleistung.
Oh ja.
Oder sehr viel grafischer Kapazität für das ganze Videokodieren und Bearbeiten und Filter und was nicht alles. Das ist also ein Grund, eben diese Leistungsfähigkeit. Wenn man jetzt sagt, es geht nur konkret um Spiele, und das ist ja durchaus bei vielen Leuten, die sich so ein Desktop-PC hinstellen, der Grund, dass man halt die grafisch aufwendigen Spiele spielen möchte, dann könnte man auch sagen, man nimmt eine Spielekonsole. Das ist mitunter nicht so ein 1:1 Vergleich, weil es für eine Spielekonsole nicht dieselben Spiele gibt wie für einen PC, aber viele Spiele gibt es auf allen Plattformen. Aber auch dann hat man das Problem, dass die Spielekonsole an sich weniger vielseitig ist, denn sie ist halt hauptsächlich eine Spielekonsole. Eventuell kann man da noch bestimmte Multimedia-Apps irgendwie aufmachen und irgendwie YouTube oder Netflix und sowas gucken, aber es ist halt kein allgemein nutzbarer PC, wie das der Desktop-PC ist. Und Ich habe ja auch noch als dritten Grund eingetragen, im Vergleich zum Smartphone ist es nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern auch das Ding ist ortsfest. Und das ist ja eigentlich immer der Vorteil, der bei Smartphones oder bei Notebooks gesagt wird, wie ich es gerade schon gesagt hatte, das Ding ist mobil, aber es kann auch ein Vorteil sein, wenn das Gerät ortsfest ist, dass man das zum Beispiel sich so ein PC ins Arbeitszimmer stellen kann für die Tätigkeiten, die man so tagsüber erfüllt. Und dann kann man das da einfach zurücklassen und in einen anderen Raum gehen und dadurch halt buchstäblich von der Arbeit Abstand gewinnen. Das ist so eine Sache, die ich während der Pandemie ein bisschen vermisst habe, als ich hier Homeoffice gemacht habe und die ich am Gang ins Büro so ein bisschen immer noch wertschätze, dass ich halt dort den Arbeits-PC oder in dem Fall das Arbeits-Notebook stehen lassen kann, gehe nach Hause und damit ist auch diese ganzen losen Gedanken über, wie wir das vierte Quartal planen und wann wir diese Funktion den Kunden liefern können, was wir dafür an Änderungen am System vornehmen müssen, kann ich dann da liegen lassen und dann tatsächlich meine Freizeit als solche nutzen.
Ja, okay. Totaler Seitenhieb jetzt. Aber wir haben letztens oder in einer der jüngst erschienenen Folgen haben wir darüber gesprochen, das fällt mir nur gerade ein, das Telefon ans Netzwerk zu hängen. Heimnetzwerk war das Thema, glaube ich, oder?
Ja.
Ich habe das die Tage mal
ausprobiert. Folge 61?
Ja, ich habe das die Tage mal ausprobiert. Ich habe ja hier so einen Dock bei mir am Schreibtisch, wo ich mein Notebook betreibe und habe da einfach mal den USB-C-Anschluss ans Telefon angesteckt, als ich irgendwie ein halbes Gigabyte Karten-Updates gezogen habe. Und das ist eine sinnvolle Idee, wenn man sowas greifbar hat.
Ja, sehr gut. So Ethernet setzt sich durch.
Ja, definitiv.
Wobei ich ja auch, wir haben auf Arbeit immer gerätselt, warum sie auf Arbeit die Ethernet-Anschlüsse abgeschafft haben. Aber ich habe heute eine Theorie im Gespräch mit meinen Kollegen gehört, die ich für stichhaltig halte, dass im WLAN muss man sich anmelden. Und mit so WPA Enterprise macht man das auch mit seinem eigenen Benutzer-Account. Während an einen Ethernet-Port kann man sich einfach ranstecken und dann ist man im Netz drin. Mhm. Da gibt es keine Form von Authentifizierung, weil halt erwartet wird, wenn man physischen Zugriff darauf hat, dann ist man authentifiziert. Und dass das wohl vielleicht einmal zu oft passiert ist, dass irgendwelche Entwicklungshardware da einfach ans Netzwerk angesteckt wurde und dass das dann eventuell irgendwelche dass es dann als Sicherheitsvorfall gewertet wurde, weil das Gerät nicht für den Zugriff aufs Firmennetzwerk autorisiert war. Nicht vorgesehen.
Interessant, okay.
Also vielleicht, um den Seitenschweif kurz Ethernet zu machen, kann das vielleicht ein Grund gegen Ethernet sein, aber das ist natürlich etwas, was so uns als Heimanwender natürlich nicht betrifft oder im wesentlich geringeren Maße. Genau, das waren also die Gründe für den PC im Allgemeinen. Warum also jetzt der Selbstbau-PC im Speziellen? Man kann ja auch einfach in den Laden gehen und einen PC von der Stange kaufen. Klassischerweise halt in den Elektronikfachmärkten. Man kennt die Namen Mediamarkt, Saturn, Medimax und sowas. Oder natürlich gibt es auch heute dafür das Internet. Also kann man das auch bei den entsprechenden Online-Shops des Vertrauens oder Misstrauens machen. Weil früher war das auch so eine Sache, dass es bei all die PCs gab. Also ich weiß ja nicht, wie alt unsere Zuhörer sind, dass sie sich vielleicht noch erinnern können. Aber mein erster PC oder der erste Familien-PC, an den ich mich so richtig erinnere, der war ein Aldi-PC. Ne, das war damals schon Medion. Die Marke gibt es ja immer noch für irgendwie die ganzen Aldi-Produkte. Und das war dann halt, das war ja wirklich ein Ereignis damals, weil das halt noch nicht so üblich war, dass PCs verkauft wurden. Das war so 1997, 98. Da gab es halt irgendwie alle 3 oder 6 Monate oder sowas bei Aldi mal einen PC, so ein Modell, aber halt irgendwie, dann wurden halt gleich da Millionen auf den Markt geworfen. Die Leute haben die Dinge aus den Händen gerissen. Mhm, ja. Also da musste man dann halt irgendwie Montag um 8 Uhr irgendwie da sein. Am besten um 7 Uhr, um sich anzustellen. Um dann eventuell irgendwie einen davon zu ergattern, mit Höchstabgabemenge und so weiter und so fort. Ne? Also das kennen die jungen Leute vielleicht noch mit dem Toilettenpapier während der Pandemie, aber ansonsten weiß ich ja gar nicht, ob irgendwie diese Sache mit Montag um 8 Uhr im Aldi stehen, um die Sonderangebote einzusammeln, heute ja nicht noch eine Sache ist.
Tja, das waren die frühen 90er, ne? Digitale Aufbruchstimmung.
Ja, genau. Aber das ist eben halt der PC von der Stange als solches und man hat heutzutage durchaus mehr Auswahl als ein einziges Modell. Aber ich glaube irgendwie vielleicht auch nicht, weil wenn ich so in den Mediamarkt oder Saturn gucke, da stehen ja nicht immer nur Notebooks rum. Da steht dann eventuell mal so ein Gaming-PC in der Ecke und das war's dann. Vielleicht gibt man da im Online-Shop immer ein paar mehr Sachen. Aber ich habe auch so festgestellt, wenn ich auf solche Fertig-PCs gucke oder wenn ich Reviews davon gelesen habe von Leuten, die sich mal auskennen, die sich täglich damit befassen, solche Hardware sich anzugucken, dann ist da regelmäßig die Einschätzung, dass es irgendwie 1, 2 tolle Komponenten gibt, die dann vorne auf dem Prospekt groß draufstehen. Das ist dann meistens halt sowas wie eine Grafikkarte, wenn es halt um Computerspiele geht, also um einen Gaming-PC. Eventuell ist dann da irgendwie eine Zahl wie besonders viel Arbeitsspeicher oder besonders große Festplatte oder was nicht alles. Und der Rest ist dann halt, ich setze das jetzt mal ein bisschen in Anführungszeichen, Billigschrott. Also natürlich Sachen, die grundsätzlich funktionieren, aber halt die unterste Preisschublade. Und das ist ja eigentlich nicht, was man haben will. Wenn man ein bestimmtes Budget hat, dann möchte man eigentlich, dass diese verschiedenen Teile möglichst ausgewogen zusammengestellt sind. Dass man halt nicht, wenn man 1.000 Euro ausgibt, dann irgendwie 800 Euro für die hochpreisigste Grafikkarte verwendet, aber das Ding dann halt in ein absolutes Schrott-Mainboard reinsteckt, was das dann abwirkt und keinerlei Datenrate durchlässt in irgendeiner Form, sodass man die Grafikkarte gar nicht ausfahren kann. Dann wäre es ja lieber sinnvoller, das ein bisschen ausgeglichener zu verwenden, aber das ist halt nicht sinnvoll, wenn man einen Prospekt schreiben muss und da irgendwie große Zahlen draufschreiben können möchte auf die Vorderseite. Das ist also ja der Punkt Konsistenz. Ansonsten kann es eventuell sein, dass man spezifische Anforderungen hat. Ich habe jetzt so schon ein bisschen anklingen lassen, wenn es halt um sowas wie Gaming oder um Videoproduktion oder so geht, braucht man zum Beispiel besonders leistungsstarke Grafik. Das ist dann häufig eins, was hochkommt. Man kann vielleicht auch eine Anforderung haben, ich möchte einen PC haben, der sich ins Wohnzimmer einfügt, auf dem man auch angenehm irgendwie Filme schauen kann, ohne dass da die ganze Zeit so ein Lüfter surrt, dann ist vielleicht die Anforderung, dass das Ding besonders leise sein soll. Oder vielleicht es soll sich irgendwie auch in das entsprechende Fach im Wohnzimmerregal einfügen und soll deswegen auch kompakt sein. Das wäre auch ein Parameter, auf den man optimieren kann. Was dann eventuell natürlich Abstriche bei der Leistungsfähigkeit erfordert, aber wenn das mit dem eigenen Nutzungsprofil halt übereingeht, dann ist das ja kein Problem. Und solche Abwägungen sind Sachen, die manchmal auch bei den Fertigbau-PCs gemacht werden. Also zum Beispiel, was Kompaktheit und sowas angeht oder auch Energiesparen. Das war mal eine Sache, die eingeführt wurde mit dieser Gerätekategorie NUC vor so etwa 10 Jahren. Oder nee, schon länger mittlerweile.
Wird NUC tatsächlich als Kategorie da genannt?
Ja, das kann man schon durchaus als Kategorie nennen. Also okay. Das war mal so ein Marketingbegriff von Intel.
Genau.
Das war so dieselbe Zeit, wo Intel auch den Begriff Netbook mal geprägt hatte für so kompakte, stromsparende Notebooks, um so ihre eigenen Low-Power-Prozessoren zu bewerben. Und in dem Zuge wurde auch gesagt, man kann ja auch mit den tollen neuen Intel Low-Power-Prozessoren hier auch Desktop-PCs bauen in sehr kompakten Gehäusen. Und das war dann unter diesem Marketingname NUC. Next Unit of Computing hieß es dann damals. Aber was es im Prinzip heißt, ist Mini-PC, was dieses allgemeine Publikum eventuell vom Mac Mini kennt, also ja, ein PC, der so formatmäßig dann vielleicht so 10x10 oder vielleicht 15x15 Zentimeter groß ist und dann so vielleicht 5-6 Zentimeter hoch.
Ja.
Also was so quasi in die Handfläche reinpasst, was man so in einer Hand irgendwie tragen kann, ohne dass es über die Hand großartig herausragt. Ja. Und tatsächlich, mein Desktop-PC war eine Zeit lang so ein NUC. Den habe ich 2011 oder was gekauft. Hatte damit allen Komponenten am Ende irgendwie 400 Euro gekostet. Da hat man halt auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, noch Sachen zu konfigurieren. Das war dann halt eher so, man kann noch eine Festplatte reinstecken und man kann irgendwie ein WLAN-Modul reinstecken und das war es dann halt so im Wesentlichen, ja. Weil das halt eine relativ spezielle Platinen mit den speziellen Low-Power-Prozessoren erfordert hat, die für Notebooks eigentlich gedacht sind. Das war dann im Prinzip ja so ein Fertigbausatz, sage ich mal, wo man halt, wie gesagt, noch ein, zwei Komponenten selber rein sortieren kann. Aber ansonsten war das dann schon festgelegt alles.
Ich habe sowas. Und, ich habe sowas von Lenovo hier. Da heißen die ThinkCenters und die habe ich irgendwie.
Ja.
Den hole ich immer mal aus dem Schrank, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mal ein Wochenende lang irgendwo auf einer Veranstaltung einen Fernseher mit einem Video beschicken muss oder irgendwie sowas in der Art. Dafür sind so Sachen ganz praktisch, ja.
Das ist ja auch, wir hatten ja jetzt neulich die Datenspuren, das hatten wir schon so anklingen lassen, so subtil und im Beginn der Folge. Da ist es auch so, beziehungsweise bei den Chaos-Veranstaltungen, wenn dort Video und Audio aufgezeichnet wird und gestreamt wird und so weiter von den Vorträgen, da hat der CCC, beziehungsweise die angeschlossene Veranstaltungs-GmbH, hat einen bestimmten Bestand an Audio- und Video-Hardware, die in sogenannte Cases organisiert sind, also tatsächlich so Flight-Cases. Wie heißen die Dinge auf Deutsch?
Die heißen Flight Cases, das ist tatsächlich
ein feststehender Begriff. Die heißen Flight Cases, also was man vielleicht schon mal so gesehen hat, wenn irgendwelche Veranstaltungstechniker ihren Kram aufbauen, so
schwarze Boxen mit Aluschienen außenrum und Rollen unten dran.
Genau, und die dafür geeignet sind, dass man die relativ einfach mit der etwas größeren Logistik halt verschicken kann, also dass man die dann auf Paletten zusammenbindet und dann kommt dann die Spedition an, nimmt das mit, dass man sich dann nicht mit dem Päckchen von DHL umschlagen muss jedes Mal.
Ja.
Und da gibt es halt diese Cases mit jeder Menge Schaumstoff drin für die delikate Technik, die dann da einsortiert ist. Und da sind dann halt immer alle Technik drin, die man für einen so einen Vortragssaal braucht. Also halt Kameras, ein Mischpult, Mikrofone und Funksender für die Mikrofone, Kabel ohne Ende. Und dann halt eben auch so ein Mini-PC, der dann eben dafür da ist, die ganze Sache zusammenzubinden und dann das Bildsignal am Ende zur Zentrale, zum Streaming-Zentrum zu schicken. damit es dann dort dann halt in die Welt rausgestreamt werden kann. Mhm. Und dafür reicht so ein Ding halt voll aus, weil das muss halt im Prinzip einen Videostream encodieren. Da läuft die Software, mit der der Videomischer arbeitet. Und das ist eine Sache, die tatsächlich so ein Ding abbilden kann. Wenn ich jetzt halt sage, Videoproduktion braucht stärkere PCs, dann ist das halt, wenn man wirklich interessante Nachbearbeitung machen möchte, irgendwelche Filter und Animationen und was nicht alles. Oder höhere Auflösung als so ein einfaches 720p oder 1080p Streaming. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich irgendwie so ein Video für YouTube rausrendere aus meinem Videoeditor und das ist irgendwie 20 Minuten lang, das rendert dann halt auch 15 Minuten und das auf meinem relativ starken PC. Also das wäre dann der Grund, dass man irgendwie so einen größeren PC hat, aber mit so einem kompakten, kleinen Ding kann man auch schon relativ viele Dinge machen. Wir haben jetzt also viel Theorie erzählt, irgendwie Gründe, warum man eventuell darauf kommen würde, nicht von der Stange zu kaufen, sondern eventuell sich seinen PC selber zusammenzustellen, damit man da dann seine eigenen Anforderungen wunderbar erfüllt sieht. Und wenn wir uns jetzt also dafür entschieden haben, schauen wir als erstes nur darauf und sehen, wir kaufen nicht von der Stange, also müssen wir Komponenten zusammenstellen. Wie machen wir denn das?
Man sollte sich vielleicht fragen, was man vorhat.
Ja, genau. Das hatte ich eben schon anklingen lassen. Man hat in irgendeiner Form eine Zielsetzung. Man hat auch ein Budget sicherlich. Man sollte sich vorher mal darüber klar werden, wie viel Geld will man ausgeben. Also wenn ich jetzt mir sage, ich habe 600 Euro und ich möchte einen kompakten PC haben, der hier in mein Regal reinpasst, dann kann man ja natürlich davon die Maße nehmen und das dann in Betracht ziehen und dann sehen, was dann daraus für Konsequenzen folgen, wenn man sich dann die Kaufliste zusammenstellt. Grundsätzlich, also wenn man Komponenten auswählt, es gibt so eine gewisse Menge von Komponenten, die braucht man auf jeden Fall. Man braucht einen CPU, also einen Hauptprozessor. Das ist, das sagt der Name schon, der Hauptprozessor ist eine Sache, ohne die man nicht auskommt. Natürlich so ein Prozessor alleine, der liegt halt hier nur so rum und streckt seine metallischen Fühlerchen hilflos in die Gegend aus. Da muss doch irgendwo drin stecken. Das ist dann, ja, was für gewöhnlich Mainboard heißt oder auch Motherboard. Ich glaube, Motherboard sagt man heutzutage nicht mehr. Das habe ich irgendwie, das war irgendwie so in den 90ern oder frühen 2000ern, war das der Begriff schlechthin dafür.
Ja.
Und ich habe es aber mittlerweile nicht mehr so vernommen. Also wahrscheinlich ist es einfach, dass man dann irgendwann mal gesagt hat, irgendwie davon Mother zu reden, klingt halt irgendwie so ein bisschen weird. Also Mainboard ist halt da die etwas neutralere Bezeichnung dafür, die heute sich durchgesetzt hat. Eventuell auf Deutsch Hauptplatine, aber ich weiß auch nicht, das sagt, glaube ich, keiner. Aber das ist, was es wortwörtlich irgendwie bedeuten würde. Ne? Also, ich meine, früher hatte ich mir scherzhaft Mutterbrett gesagt, aber
das Hauptbrett, genau.
Mhm. Genau, das Hauptbrett ist die wortliche Übersetzung, aber Hauptplatine wäre, glaube ich, ein bisschen weniger augenzwinkernd übersetzt. Aber Mainboard. Genauso wie man auch eigentlich nicht Hauptprozessor sagt, sondern CPU. Das ist halt einfach ein eingeführter Begriff. Wenn man in dem Feld hier unterwegs ist, dann muss man halt auch damit klarkommen, dass man diesen Begriff mal kennt. Deswegen sei der hiermit eingeführt. Eine andere Sache, die wir auch schon öfter mal erwähnt haben, natürlich ist RAM, der Random Access Memory. Ich verweise auf die Folge 7, Speicherhierarchie. Ja, der flüchtige Speicher, den das System braucht, den die CPU braucht, weil die CPU selber hat ja nur ihre Prozessorregister drin. Die sind so in der Größenordnung ein paar hundert Bytes. Das ist nicht genug, um ein modernes Betriebssystem auszuführen. RAM hingegen ist eher in so einer Größenordnung Gigabyte. Also ein modernes System. Ich meine, die absolut kleinsten Systeme heutzutage haben irgendwie 4 Gigabyte. Ich würde eigentlich sagen, wenn man heutzutage sich ein System zusammenstellt, man sollte eigentlich gar nicht erst in der 16 anfangen. Ich habe jetzt hier gerade, ich habe mittlerweile 64 Gigabyte. Das vorherige System hatte noch 32. Ich weiß auf jeden Fall zum Beispiel mein Notebook, was ich 2012 mir geholt hatte, das habe ich irgendwann mal ersetzt, einzig und allein deswegen, weil es nicht mehr genug RAM hatte. Es hatte nur 4 GB RAM und das ist einfach heutzutage zu wenig. Da bin ich an die Decke gestoßen, selbst mit irgendwie einer einfachen Minecraft-Session und sowas. Okay. Also gar nicht mal irgendwie besonders anspruchsvolle Spiele, aber trotzdem
du hast
bin ich da an die Decke gestoßen.
Okay,
ich bin jetzt bei 64, das ist schon, ich würde jetzt nicht sagen extrem. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile relativ normal für Gaming-Setups oder Videoproduktions-Setups. Aber es ist auch mit Zukunftssicherheit. Also ich wäre auch mit 32 ausgekommen, aber ich habe jetzt halt gesagt, wenn ich jetzt halt schon mal neu zusammenstelle, dann lege ich halt noch die 100 Euro rauf für noch einen weiteren 32-Gigabyte-Riegel. Hm. Ich will mich jetzt nicht auf 100 Euro festnageln. Es könnte auch irgendwie 80 oder so gewesen sein, aber ich glaube so in der Größenordnung.
Ja, ich habe jetzt hier 16 und bin noch nicht irgendwie an die Grenze gestoßen. Und sobald ich merke, dass das irgendwie eintritt, dann schiebe ich einfach noch mal ein bisschen was nach, oder?
Ja, genau. Das ist ja eben, das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, das ist halt auch noch ein Grund für den Selbstbau-PC, dass ja Nachhaltigkeit da ein bisschen gegeben ist, dadurch, dass man eben Komponenten austauschen kann bis zu einem gewissen Maße. und zum Beispiel auch Komponenten noch ergänzen kann. Wenn man dann irgendwann sieht, die Festplatte ist zu klein, dann kann man einfach die alte ausschrauben und eine neue reintun, muss eventuell noch irgendwie die Daten rüber sortieren.
Ja.
Wenn man sieht, der Arbeitsspeicher ist zu klein, dann steckt man noch einen weiteren Riegel dazu. Da sind ein paar Sternchen dran, wenn man es tatsächlich in der Praxis macht. Man muss da so ein bisschen drauf achten, wie man das zusammenstellt. Aber grundsätzlich ist es halt möglich, noch zu sagen, ich ändere diesen PC jetzt hier von 16 auf 32 oder 64 Gigabyte, ohne das ganze System auszutauschen. Bei dem Notebook, was ich gerade erwähnt hatte, ging das tatsächlich nicht. Da waren die 4 GB Arbeitsspeicher aufgelötet auf das Mainboard.
Hm.
Das ist auch so eine Sache, die mir, glaube ich, nicht nochmal passieren wird. Das war sehr tragisch, dass ich dieses Gerät dann 2018 abgeben musste. Ich war eigentlich super zufrieden damit. Es hat halt nur nicht genug RAM und es war halt leider aufgelötet. Das ging halt nicht mehr. Und dann musste ich halt das ganze Notebook austauschen. Das wollen wir vermeiden. Tatsächlich, dieser PC, vor dem ich jetzt hier stehe, der ist fast komplett ein Schiff des Theseus.
okay.
Wir bringen hier unsere alten Philosophenreferenzen raus. Das Schiff des Theseus ist so ein Gedankenexperiment. Man stelle sich vor, der Theseus hat so ein Schiff aus Holzplanken und ab und zu bringt er sein Schiff zur Wartung ins Dock und dann werden Planken ausgetauscht, die morsch geworden sind. Und das geht halt irgendwann so weiter, bis irgendwann alle Planken mal ausgetauscht wurden. Und wie kann das eigentlich sein, dass es dann immer noch dasselbe Schiff ist, was Theseus gehört, obwohl alle Teile ausgetauscht wurden?
Mhm.
Also halt so eine philosophische Frage über Identität quasi, so ein Gedankenexperiment. Und das ist tatsächlich bei meinem PC mittlerweile fast auch der Fall, bis auf eine SSD, die da noch rumlungert am Rand, habe ich alle Komponenten mindestens einmal schon getauscht. Und tatsächlich steht auch eine Zusammenstellung aller alten Komponenten im Schlafzimmer bereit als Notgerät, falls das mal ausfallen sollte. Also eigentlich steht derselbe PC nochmal da drüben, aber
das ist
es ist aber auch trotzdem dieser PC. Also es ist irgendwie ganz komisch. Ich werde den psychologischen, philosophischen Horror dann nach Ende der Sendung nochmal klären mit mir selber.
Das ist übrigens die zweite Ausprägung von dem Gleichnis des Schiffes des Theseus. Wenn man dieses Schiff zerlegt und aus der einen Hälfte mit Ersatzteilen dann ein neues Schiff baut und aus der anderen Hälfte der Teile dann wieder mit Ersatzteilen ein neues Schiff baut, welches ist dann das Schiff des Theseus?
Na, ich habe so ich habe jetzt den zweiten Twist noch nicht gemacht, aber so wie ich es dann gelesen hatte, war die Wendung, dass der Eigentümer des Docks die ganzen Planken aufgehoben hat, die er rausgenommen hat und setzt die danach wieder zusammen. Sodass halt quasi in Anführungszeichen dasselbe Schiff entsteht, aber halt der Eigentumstitel ist ein anderer.
Ja, genau.
Also die Juristen haben ja dann auch ihre Lösung, wie sie um philosophische Probleme rumkommen, um ein praktikables Rechtssystem zu erzeugen, aber das sollen sie jetzt hier nicht weiter beschäftigen. Genau, also was hatten wir gesagt als Komponenten, die wir auf jeden Fall brauchen? CPU, Mainboard, RAM. Der RAM ist halt der flüchtige Speicher, in dem das System so arbeitet, während es läuft, aber wir brauchen auch einen festen Speicher. Das ist heutzutage für gewöhnlich eine SSD. Also man kann auch die HDD haben, die sich drehende Metallscheibe im Festplattengehäuse oder Metallscheiben. Aber für gewöhnlich, heutzutage verwendet man mindestens eine SSD, um das System selber zu installieren, weil SSDs eine deutlich schnellere Zugriffsgeschwindigkeit haben als die Festplatten. Und das hat man ja auch in der Speicherhierarchie-Folge beschrieben, aber das ist ja auch intuitiv klar, dass so ein Speicher, der auf elektronischen Chips basiert, da schickt man einfach nur einen Impuls an die richtige Stelle und dann kommt halt die 0 oder 1 zurück, wie man es halt haben möchte. Da ist keine große Verzögerung drin. Also es ist eine Verzögerung drin, aber keine große. Während bei der mechanisch sich drehenden Festplatte muss halt die Platte sich erstmal an die richtige Stelle drehen und der Lesekopf muss dann auch im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein, auf der richtigen Abstand von der Drehachse, um dann dort das richtige Signal auszulesen. Das ist also mit einer gewissen größeren Zeitverzögerung verbunden. Und für irgendwie die großen Daten, um die abzulegen, kann man sich auch eine HDD reinmachen. Das kann man je nach Bedarf so regeln, wenn man irgendwie ein großes Datengrab braucht. Um hier wieder mein Beispiel Videoproduktion rauszunehmen. Ich habe halt meine ganzen Livestreams archiviert und das sind hunderte von Gigabyte. Dafür habe ich einfach gerne eine Festplatte, wo großer Platz drauf ist und da diese HDDs kriegt man halt deutlich günstiger als SSDs mit derselben Größenordnung. Aber für das Betriebssystem möchte man in irgendeiner Form eine SSD haben. Das ist auch im Prinzip auch dasselbe Datenspeicherformat, derselbe persistente Speicher, also der langlebige Speicher, der auch einen Aus- und wieder einschalten überlebt quasi. Der auch in Telefonen oder Tablets und Notebooks und sowas zum Einsatz kommt. Ist auch deutlich kompakter als die sich drehenden Festplatten und man hat auch keine Probleme, wenn man das Gerät mal bewegen möchte, dass dann da die Festplatte irgendwie sich abschalten muss, um zu verhindern, dass der Lesekopf da durch die Gegend hüpft, wenn das Gerät sich bewegt.
Okay.
Genau, CPU, Mainboard, RAM, SSD. Bis jetzt liegen die ganzen Teile irgendwie lose auf dem Tisch rum. Und tatsächlich, als ich diesen PC hier das erste Mal zusammengebaut hatte, 2015, hatte ich so einen Punkt, da war das Gehäuse noch nicht gekommen. Da lagen die ganzen Komponenten bereits zusammengesteckt, aufgereiht auf dem Schreibtisch herum, auf an die Statiktüten gelagert, damit da keine elektrischen Kopplungen zustande kommen, die nicht sollen. Und das System habe ich dann irgendwie zumindest zum Test schon mal betrieben auf die Art und Weise. Aber für den normalen Betrieb möchte man ja, dass diese elektronischen Komponenten durch die nicht verschwindende Mengen von Strom fließen, sicher weggesperrt sind in einem Gehäuse. Also halt für gewöhnlich einen Metallkasten irgendeiner Form, eventuell mit schönen Fensterchen, wo man reingucken kann und den Elektronen beim Arbeiten zusehen kann. Und eventuell mit, je nachdem wie die eigene Ästhetik so aussieht, auch mit einer variablen Menge von LEDs, die da bunte Farbmuster erzeugen.
Ja.
Man kann sich das ja mal angucken, wenn man noch nie mit dieser Gamer-Ästhetik irgendwie in Kontakt gekommen ist, kann man irgendwie einfach mal in die Bildersuche reingehen und sowas wie Gaming-PC oder Gaming-Maus oder so eingeben und dann mal gucken, was da für LED-Lichterfeste kommen. Ich hab's mal gerade gemacht und ja, das Ergebnis, was ich habe, ist repräsentativ. Das sind auch insbesondere so Produktbilder von so fertig gebauten Gaming-PCs, weil die immer das irgendwie haben, weil ich weiß nicht, für wen diese Ästhetik ist. Also ich weiß nicht, für mich ist sie nicht so unbedingt, aber es scheint irgendwie Leute zu geben, die das beeindruckt und nicht zu wenige. Das ist also eventuell auch eine Einfluss, der dann bei dem Thema Wahl des Gehäuses irgendwie reingeht, dass man dann natürlich, wenn man mit den ganzen tollen bunten Farben protzen kann, in denen die LEDs im Gehäuse leuchten kann, dann muss man natürlich auch die entsprechende Menge von Fenstern im Gehäuse haben, damit das dann nicht in dem abgeschlossenen Gehäuse vor sich hin leuchtet.
Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne? Das ist ja so ein bisschen so eine Kuriosität, die mir aufgefallen ist im CCC-Umfeld. Also im CCC-Umfeld ist es ja so, dass durchaus blinkende, bunte Lichter als sehr positiv verspielt und angenehm wahrgenommen werden. Aber es gibt da die Grenze Gaming-PC, wo viele so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, darauf herabschauen, aber das vielleicht so ein bisschen belächeln an mancher Stelle.
Ja.
Und es ist irgendwie so ganz kurios, dass ausgerechnet an genau der Stelle sich da so ein bisschen die Geister scheiden.
Ich werde mal zwei Hypothesen äußern. Die eine Hypothese ist eben, dass man so einen Kram von der Schlange bekommt und dass es damit halt so ein durchkommerzialisiertes Gefühl hat, während das, was du auf Chaos-Events findest, immer in irgendeiner Form selbst gehackt ist.
Das
sind dann
stimmt.
Halt die Leute, die auf der Hardware-Seite unterwegs sind. Deswegen habe ich auch sowas noch nicht gebastelt. Und zweitens, und das ist jetzt eher so mein subjektives Empfinden, auf dem Kongress oder auf der GPN oder wo auch immer, bei irgendeiner dieser Chaos-Veranstaltung finde ich das tolerabel, weil das dann halt mal zwei Tage ist. Und so ein Gaming-PC blinkt mich halt die ganze Zeit an. Das würde, glaube ich, für mich zumindest sehr schnell alt werden. Tatsächlich das Gehäuse, was ich hier habe, ne, das ist ja auch ein Gehäuse, was sich hier, ich sag mal, eher an professionelle Anwender richtet, also halt auch eher so in diese Richtung Gaming-Fähigkeit tendiert. Und das hat auch einen eingebauten LED-Streifen. Zum Glück hat er eine Möglichkeit, da verschiedene Programme zu wählen, denen das leuchtet, und eins von diesen Programmen ist aus.
Mhm. Okay. Ja.
Deswegen habe ich da die dezente Methode gewählt. Ich hatte mal kurzzeitig halt überlegt, da zumindest eine konstante V oder sowas zu machen, aber das ist dann irgendwie auch unpraktikabel für mich, wenn ich hier im Sommer irgendwie die Hitze aus der Wohnung kriegen will und habe die Fenster halt alle aufstehen die ganze Zeit und dann leuchten da halt diese LEDs und ziehen die ganzen Fliegen an. Das muss nicht sein. Es reicht schon, dass meine Monitore leuchten. Gut. CPU, Mainboard, RAM, SSD, Gehäuse, Netzteil brauchen wir noch. Das Ding muss irgendwo Strom bekommen. Und die Sache ist die, wenn man in so eine CPU einfach 230 Volt Wechselspannung reintut, das findet die CPU gar nicht witzig. Mhm. Dann kommt der Magic Smoke raus. Den haben wir ja schon mal besprochen vor einiger Zeit. In der Folge 50. und das ist ja, wie wir wissen, eine relativ permanente Umformung, die da stattfindet. Das wollen wir nicht haben. Deswegen brauchen wir ein kompetentes Netzteil. Tatsächlich ist es so, in einem PC an sich regiert natürlich Gleichspannung. Wechselspannung verwenden wir nicht. Diese ganzen Elektronik-Logikgatter, die wir in der Folge, man hat mit Logikgatter besprochen, Folge 3.
Oh ja, sehr früh.
Als wir die besprochen haben, hatten wir ja erklärt, dass solche Einsen und Nullen, wie man sie im PC so kennt, dargestellt werden als Spannung da oder nicht. Und je nachdem, mit welcher Komponente man es zu tun hat, ist es dann entweder 3,3 Volt ist die 1 versus 0 Volt die 0. Oder es ist 5 Volt oder es ist 12 Volt. Das ist so die Variation an gängigen Spannung. Und dementsprechend braucht man ein Netzteil. was dazu geeignet ist, diese entsprechenden Spannungen bereitzustellen für verschiedene Verbraucher im PC selber. Es ist halt auch, von nach außen hin ist es natürlich so, dass der PC an sich einen Stecker hat, wo man es reinsteckt. Also bei einem, also einem Desktop-PC hat man dann für gewöhnlich einen Anschluss, wo ein Kaltgerätekabel reinkommt. Also ja, so ein Kabel, was auf der einen Seite in die normale Netzsteckdose kommt und auf der anderen Seite ist so ein, ist halt einfach nur ein Stecker, der etwas anders aussieht, beziehungsweise es ist sogar eigentlich eher, naja, wie, ja, es, ne, das ist normal ein Stecker, aber der hat gar keine offenliegenden Kontakte, wie das bei dem Netzstecker der Fall ist, sondern da sind die offenliegenden Kontakte am Gerät selber dran. Mhm. Es ist dann so ein Stecker, ja, so rechteckig mit zwei abgerundeten Ecken oben dran und dann halt drei Zacken, die drei Pins, die man halt am Netzstecker dran hat, Phase 0 und Schuko, und die gehen da halt rein. Dann passiert Elektrik. Da wedle ich jetzt ein bisschen mit den Händen und sage, da passiert halt die Magie, mit denen sich die Elektroniker besser auskennen als ich. Und hinten dran an diesem Netzteil sind dann diverse Stecker. Bei solchen Eigenbau-PCs ist es dann gewöhnlich so, dass man modulare Netzteile hat. Also man hat dann da nicht weiterführende Kabel, die da rauskommen. Das war bei älteren Netzteilen oder auch bei billigeren Netzteilen ist das immer noch so, dass man da dann halt irgendwie auf der Innenseite von dem Netzteil quasi 10 Kabel dranhängen hat, wo dann verschiedene Dinge angeschlossen werden können. Sowas wie das Mainboard, die CPU, die GPU, die Grafikkarte, wenn man eine hat, die Festplatten, wenn man, oder SSDs, was man halt hat und so weiter und so fort.
Das war jetzt eine arbiträre Aufzählung, aber die CPU hat natürlich keinen eigenen Stecker am Netzteil, die kriegt ihren Strom vom Mainboard.
Naja, nee, das Mainboard hat zwei Stecker. Es hat den 20-Pin-Stecker, der den Strom für die Chips auf dem Mainboard liefert. Und es hat den 4- oder 8-Pin-Stecker, der den Strom für die CPU speziell liefert.
Okay, ja gut, aber der wird natürlich auch ins Mainboard gesteckt. Ja,
also
okay,
ja, man
aber
steckt ihn nicht in die, ja, das stimmt, man steckt ja. Ihn nicht in die CPU rein, das ist richtig. Aber ja, es ist eine separate Stromanlieferung für die CPU nur.
Ja, das stimmt natürlich, okay.
Da werden ja diese ganzen Gleichspannungen geliefert. Wie gesagt, bei einem alten oder bei einem sehr billigen Netzteil sind diese Kabel alle fest an dem Netzteil dran. Das heißt, wenn man halt nur die Hälfte davon braucht vielleicht. Vielleicht sind da 6 Kabel für Festplatten dran, aber man hat nur eine. Dann baumeln da halt 5 einfach in der Gegend rum und das ist halt nicht so witzig. Mhm. Macht halt Chaos ohne Ende. Oder wenn man ein kompaktes Netzteil haben will, ist das eventuell sogar ein Dealbreaker, dass das dann nicht mehr reinpasst alles. Deswegen, wenn man dann eigentlich so ein modulares Netzteil haben, wo auf der Innenseite halt entsprechende Mengen von Stecker sind, wo man dann die Kabel reinstecken kann, die man braucht. Also ja, sicherlich halt immer das fürs Mainboard und für die CPU und dann je nach Bedarf für die GPU, für die Festplatten, wie man sie halt hat und so weiter und so fort. Das ist dann die schönere Sache. Sowas habe ich hier bei mir auch rumzustehen. Und dann hat das alles seine Ordnung. Und im Prinzip, ja, mit CPU, Mainboard, RAM, SSD-Gehäuse, Netzteil haben wir grundsätzlich ein Basissystem zusammengestellt, was funktioniert. Also das sind diese Komponenten, ohne die kommt man nicht aus. Die muss man im Budget auf jeden Fall einplanen. Nach Bedarf kann man dann noch sagen, man packt zum Beispiel eine extra GPU dazu. Man kann im einfachsten Fall eine CPU haben, die selber eine Grafikeinheit enthält. Das ist bei den günstigeren CPUs meistens der Fall, weil sich die an Kunden richten, die halt kein Geld für eine extra GPU haben, die halt einfach, oder die zum Beispiel ein kompaktes System haben wollen. Bei Intel, glaube ich, ist es so, bei den kleinen CPUs ist immer eine GPU drin. Bei AMD muss man gucken, dass dann in der Modellnummer ein G dran steht, dann ist, glaube ich, eine GPU drin. Da muss man eventuell mal gucken, dass das auch eine derartige ist. Früher hieß es bei AMD APU, warum auch immer. Also CPU plus GPU ist gleich APU, wer weiß.
Advanced.
Irgendwie sowas. Alter, voll geile Processing Unit. Irgendwie sowas. Das führt dann halt auch dazu, dass am Mainboard, was zu der entsprechenden CPU passt, dann entsprechende Stecker dran sind, an denen man einen Monitor anschließen kann. Das heißt halt heutzutage sowas wie HDMI oder DisplayPort. Und wenn man das nicht haben will, wenn man mit dieser integrierten Grafik nicht zufrieden ist, dann braucht man eine dedizierte Grafikkarte. In dem Fall muss dann das Mainboard über einen entsprechenden Erweiterungssteckplatz verfügen, wo man eine Grafikkarte aufstecken kann und dann ist halt da der Anschluss für die Monitore dran. Wie viele Monitore man auch immer haben will. Also meine Grafikkarte hier hat insgesamt 4 Anschlüsse. Ich könnte also hier theoretisch 4 Monitore betreiben. Ich habe zurzeit hier 2 dranhängen.
Okay.
Auf denen ich hier aktiv irgendwie gucke. Hier auf dem einen drüben läuft hier unsere Audioaufzeichnung, auf dem anderen habe ich meine Notizen auf, dass hier alles organisiert ist. Genau, so hat man die GPU als eine Möglichkeit. Dedizierte GPU würde ich jetzt zum Beispiel in so einem sehr kompakten Wohnzimmer-PC nicht erwarten, weil die Dinge einfach riesig sind. Das ist auch der Grund, warum ich mittlerweile zu einem größeren Gehäuse gewechselt bin. Ich hatte mal ein etwas kompakteres Gehäuse und wir werden da dann gleich noch drauf kommen, wie das dann genau aussieht. Aber die GPU ist halt immer das, was so ein bisschen den Rahmen sprengt. Die modernen wirklich leistungsstarken Grafikkarten sind dann in der Länge, also quasi wie tief das Gehäuse sein muss, dass man es einsetzt. In der Länge sind die schon 30 Zentimeter und teilweise mehr. Und das begrenzt natürlich nun sehr stark, wie kompakt dann der PC sein kann, wenn irgendeine der Dimensionen größer als, ja, dann wohl eher so 35 Zentimeter sein muss. Also eventuell will man auch ohne so eine Grafikkarte auskommen. Und dann muss man sich halt mit den integrierten Grafikeinheiten in der CPU anfreunden. Aber wie gesagt, für so einen Wohnzimmer-PC oder selbst für diesen Fall mit von dem Streaming-PC, was ich erzählt hatte, in dem Equipment vom VOG, da kann das auch noch funktionieren. Braucht man also eben nicht eventuell nicht eine dedizierte GPU. HDD hatte ich auch schon gerade gesagt, wenn man halt ein großes Datengrab haben will, irgendwie der Speicher, der irgendwie wirklich jede Menge Platz bietet, dann kann man über HDDs, also Festplatten mit tatsächlichen festen Platten, die sich noch drehen, nachdenken. Ansonsten reicht eigentlich eine SSD. Die Dinger sind noch deutlich kompakter heutzutage. Wenn man in die Ecke geht, dass man hohe Leistung haben möchte, kann man auch nachdenken über zusätzliche Lüftung und Wasserkühlung oder sowas. Ich habe hier mal so als Illustration, wir haben hier Bilder verlinkt, in dem Wikipedia-Artikel Computer Cooling kann man sich hier so Beispiele angucken, wie verschiedene Lüftungslösungen aussehen. Und man hat hier so das klassische Lüftungssetup hier. Das erste Bild im Artikel ist so ein Fall, wo auf einem Prozessor, den man hier nur nicht sehen kann, dann so ein Aluminium-Kühlkörper mit Lamellen drauf ist, wo es halt darum geht, die Hitze, die aus der CPU rauskommt, erstmal auf eine möglichst große Fläche zu verteilen in diesem Aluminium-Kühlkörper. Mhm. Aluminium halt deswegen, weil es besonders wärmeleitfähig ist. Und dann sitzt da oben ein Lüfter drauf, der dann Luft durch den Kühlkörper ansaugt und nach oben wegpustet. Denn das ist natürlich, wo die Hitze am Ende irgendwie hin muss, in dem Fall, da das halt eine Luftkühlung ist, dass dann diese Hitze erstmal von der CPU zum Kühlkörper wandert und dann von dort durch die durchströmende Luft dann weggetragen wird. Und diese Luftkühlung ist halt so ein bisschen begrenzt darin, dass sie halt nur auf der Grundfläche von diesem Prozessor irgendwie ablaufen muss. Wenn man dann mehr Kühlleistung erreichen möchte, kann man dann hier weiter runtergehen. Wir haben doch hier irgendwo dann auch Wasserkühlung tatsächlich. Oh ja, hier zwischendurch ist so ein Fall, wo ein kompletter Computer in einem großen, ja, wie so ein Fischtank drin ist und ist dann da komplett in Mineralöl getunkt. Ja. Das geht, weil Mineralöl nicht leitend ist. Also da kommt dann kein Kurzschluss zustande. Und dieses Mineralöl hat einfach eine deutlich höhere Wärmekapazität, als das bei Luft der Fall wäre. Deswegen kann dann die Wärme dort besser abtransportiert werden. Das ist jetzt vielleicht für den normalen Endanwender auch nicht so praktikabel. Aber es gibt dann halt Wasserkühlung. Wo kommen denn die hier weiter unten? Ah ja, wenn man dann hier unten guckt unter Liquid Cooling und hier ist zum Beispiel so ein Bild mit ganz tollen roten Komponenten. Also hier haben sie auch wieder den Stil beim Bauen eingehalten und haben hier alle Komponenten irgendwie in so blutrot getränkt.
Mm, ja.
Und man kann hier sehen auch wiederum einen Prozessor, der da eingebaut ist in ein Mainboard. Man sieht ja also, das Mainboard ist so die untere linke Hälfte von dem Bild hier rein fotografiert in das Gehäuse. Und dann da ist in der Mitte so in unter so eingerahmt von so vier Schrauben in einem X-Muster, ist auch wiederum nicht zu sehen, der Prozessor, sobald der verbaut ist, sieht man den halt nicht, weil da immer irgendeine Form einer Kühlkörper drauf ist. Und der hängt dann aber hier an einer Wasserleitung, die dann da weggeht und zu sehr viel größeren Lüftern auf der Oberseite des Gehäuses, also hier auf der Oberseite auch des Bildes rübergeht. Das sind dann so drei Gehäuselüfter mit, ich glaube, das dürfte 120 mm Durchmesser sein, also insgesamt 36 cm Breite, wo dann eben dieses Wasser dann wieder auf Raumtemperatur oder was auch immer abgekühlt wird, indem dann da das Wasser seine Wärme abgeben kann an. Ich gehe mal davon aus, dann auch wieder irgendwelche Formen von Kühlkörpern, die dann von der Luft überstrichen werden. Dass ja, es einfach nur ein größerer Kühlkörper ist. Ne?
Genau, da hängen am Ende auch wieder nur Radiatoren dran, die wieder luftgekühlt werden, ja.
Das ist also eine Sache, die man machen kann. Ist eine Sache, die ich selber noch nicht gemacht habe. Ich kann nicht kommentieren, wie anstrengend das irgendwie zu bauen ist. Ich habe von Leuten gehört, die gesagt, das ist auch nicht sehr viel komplizierter, als was man sonst so in einem PC-Selbstform wie macht. Aber ich weiß nicht, ich habe vor Wasser in meinem Computer irgendwie Respekt. Ich weiß auch nicht. deswegen, also ich habe hier bei mir gerade drin eine relativ starke CPU, die macht 180 Watt TDP. Und das ist halt quasi, ja, das ist Kochplatte. Wenn man das Ding einfach so betreiben würde, würde das nach wenigen Sekunden die Selbstabschaltung machen, weil es halt zu heiß wird. Und das ist halt unter einer absolut absurden Menge von Aluminium vergraben, wo dann zwei Lüfter angeordnet sind, die da durchpusten. Das war auch nicht ganz billig, aber kann tatsächlich diese ganze Hitze irgendwie wegtransportieren. Mhm. Zusammen mit den dann noch sechs weiteren Lüftern, die im Gehäuse verbaut sind. Also eventuell habe ich es ein bisschen übertrieben mit der Luftlüftung, aber ich bin so ziemlich am Ende von dem, was die Luftlüftung machen kann hier bei mir. Ansonsten müsste ich dann wahrscheinlich dann doch auf Wasserkühlung gehen, aber Das funktioniert für mich zurzeit. Also ja, das ist dann, wenn man in die höheren Leistungsbereiche reinkommt. Man kann ja auch, vielleicht, wenn man zum ersten Mal so einen PC selber zusammenbaut, je nachdem, was halt die eigenen Anforderungen sind, kann man auch erstmal die Zehen ins Wasser halten und erstmal mit den normalen Lüftern auskommen, die sowieso dabei sind. Wenn man so eine CPU kauft, ist es für gewöhnlich so, dass dort ein Standardlüfter mit dabei ist. Also außer wenn man zu den richtigen Power-Modellen kommt, wo dann der CPU-Hersteller sagt, da brauchen Sie einen Speziallüfter, wir haben nichts Passendes im Angebot, dann kriegt man nur den losen Prozessor. Aber bei den gewöhnlichen Prozessoren ist halt gleich ein Lüfter mit dabei, den man dann da aufsetzen kann. Und bei den Gehäusen sind auch für gewöhnlich 2, 3 Lüfter vormontiert. Und für normale Anwendungsfälle reicht das aus. Wenn man dann irgendwann sieht, dass das Gehäuse irgendwie ständig halt heiß ist, wenn man tatsächlich was damit macht, dann kann man nur darüber nachdenken, das nochmal aufzustocken. Und zuletzt, nachdem wir dann unsere Kaufliste zusammengestellt haben und wir werden nochmal genau erklären, wie nun tatsächlich die Komponentenauswahl ist. Ich sehe, das wird eine sehr lange Folge.
Ja.
Oh wei, wird das eine lange Folge. Geht es dann in der letzten Runde eventuell noch darum, alle möglichen Peripheriegeräte sich zusammenzustellen, die man noch braucht, also Geräte, die nicht im Gehäuse selber drin sind. Das ist vielleicht eine Sache, die man nicht machen muss, wenn man schon mal einen Desktop-PC hatte oder wenn man vielleicht einen Schreibtisch hat, wo man das Notebook ansteckt, dann hat man vielleicht so etwas wie eine Tastatur, eine Maus, Monitore, Lautsprecher und Kopfhörer oder auch eine Webcam, hat man eventuell schon alles da oder zumindest in Teilen. Ansonsten sollte man diese Sachen natürlich auch ins Budget einplanen. Und auch da ist es ja nun wieder so, man kann wieder ein komplettes Spektrum aufmachen von wie teuer das alles werden kann oder nicht. Ich meine, für so eine Tastatur kann man für 10 € die einfachsten Dinger kaufen und die funktionieren auch grundsätzlich. Meine Tastatur war ein bisschen teurer als das.
Ja.
Wir hatten im Vorgespräch, hatten wir gesprochen über bestimmte Kategorien, in dem Fall von Getränken, zu denen man halt starke Meinungen entwickelt, zu Geschmacksrichtungen und sowas. Du hattest das halt mit Tee gesagt und natürlich ist das mit Wein oder Bier oder in meinem Fall vielleicht mit Mate-Limonade so, dass man mit einer entsprechenden Kategorie von Produkten genug vertraut ist, dass man zu sehr vielen Sachen eine starke Meinung hat und dann halt auch nicht einfach nur sagt, ich trinke jetzt irgendwie zum Beispiel zu meinem Essen einen Wein, sondern man überlegt dann halt ganz genau nach dem detaillierten Studium der Weinkarte und lässt sich das dann vom Kellner nochmal genau einschätzen, ob man dann die richtige Wahl getroffen hat und dann doch vielleicht lieber den, ich werde jetzt nicht versuchen, irgendwelche Weinfachbegriffe zu nennen, weil ich werde mich einfach komplett blamieren. Aber man weiß ja, was gemeint ist. Und das bin ich mit Tastaturen.
Ah ja,
okay. Beziehungsweise das sind viele Computer-Power-User mit Tastaturen. Und die Sache ist ja auch, ne, das ist ja wirklich ein Gerät, was ich stundenlang am Tag berühre. Also ne, da möchte man in Ergonomie investieren. Also wahrscheinlich so, wie du auch eine starke Meinung hast zu Holzwerkzeugen.
Ja, definitiv, ja.
Und aber das ist ja auch eine Sache, das ist ja zum Glück auch wiederum eine Sache, das ist ja sehr modular, die ganzen Tastaturen haben alle nur einen USB-Stecker dran, das kann man einfach austauschen später, da kann man auch mit einem einfachen Modell starten. Und wenn man da mal irgendwann die Gelegenheit hat, zum Beispiel bei einer Chaos-Veranstaltung oder einer anderen Technikveranstaltung, gibt es vielleicht dann sowas wie ein Keyboard-Meetup. Ich weiß, bei den Datenspuren letzte Woche hatten wir das auch. Und da gibt es dann die entsprechenden Enthusiasten, die dann ihre Auswahl von mechanischen Tastaturen mitbringen, wo man dann verschiedene Tippgefühle ausprobieren kann. Mhm, ja. Und kann dann da fachsimpeln und sowas und kann da vielleicht eine starke Meinung entwickeln und dementsprechend dann auch da in das Kaninchenloch reinfallen. Aber das muss man ja auch im Zweifelsfall nicht sofort machen. Oder man ist vielleicht einfach mit so einer normalen Tastatur zufrieden. Ich würde vielleicht bei Tastatur nochmal so explizit erwähnen, es gibt tatsächlich auch so spezielle Tastaturen, die dafür gedacht sind, mit Wohnzimmer-PCs verwendet zu werden, die halt kompakt sind und die man so quasi wie eine Fernbedienung halt irgendwie in die Sofaritze stecken kann. Und wenn man dann irgendwie kurz irgendwie eine Webseite anbrausen will, hat man trotzdem eine komplette Tastatur, die dann vielleicht ein bisschen sehr kompakt ist, aber trotzdem.
Es gibt auch welche mit noch einem Trackpad dran an der Tastatur,
ja, genau.
Und so. Ja.
Ja, genau. Oder man macht das dann halt, wie ich das hier, hatte ich das hier schon mal beschrieben mit KDE Connect? Ich hatte das, glaube ich, im MDR neulich mal erwähnt. Aber mir war irgendwie so, als ob ich das hier auch schon mal gesagt hatte. Mit der
im Games-Podcast hast du das erwähnt.
Stimmt. Das ist absolut richtig. Die App KDE Connect gibt es unter Android im Play Store und bei F-Droid gibt es mittlerweile auch bei iOS im App Store. Da hat man die Möglichkeit, das halt zu verbinden. Wenn man im selben WLAN wie der Desktop-PC ist, kann man die Geräte miteinander pairen. Und da gibt es dann unter anderem eine Option, dass man das Telefon als Fernsteuerung verwendet für den PC. Also dass dann halt der Touchscreen vom Telefon als Mauscursor quasi fungiert, als Touchpad. Mhm. Und dann kann man auch den Knopf drücken, um die Tastatur rauszuholen und dann eben auf der Tastatur vom Telefon zu tippen und das geht dann als Eingabe in den PC rein. Wenn man auf dem Sofa liegt und will nur kurz das nächste YouTube-Video suchen, braucht man da vielleicht auch nicht ein spezielles Eingabegerät für.
Ja.
Aber das nur am Rande. In Anbetracht der Zeit werfe ich dir jetzt mal vor, wollen wir hier einfach einen Cut machen und dann das detaillierte Einsteigen in einzelne Komponenten ins nächste Mal verschieben. Weil ich glaube, wenn wir das jetzt alles machen, wird das hier eine 2-Stunden-Folge und dafür fehlt mir tatsächlich heute die Energie, 2 Stunden lang aufzuzeichnen.
Ja, okay, gut, stimmt. Hast recht. Ja,
dann machen wir aus der zweiten Hälfte die Folge 66 und was wir für 66 geplant haben, wird die 67. Das heißt, der Reveal, was dann hier nachkommt, das wird sich dann nochmal um eine weitere Runde verschieben. Aber so muss es jetzt halt sein, denn wir sind ins Reden gekommen.
So lange wieder geredet, dass wir noch eine Folge rausgeschunden haben. Sehr gut.
Ja, ich glaube, das bringt unsere gesamte Planung, die wir jetzt hier gerade vorletzte Woche gemacht hatten, wieder durcheinander. Aber das werden wir dann nochmal im Nachgespräch klären.
Ist ein Off-by-One-Error.
Genau. Ja, das kriegen wir hin.
Cool.
Das kriegen wir hin. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Die nächste Folge baut sich in 3 Wochen zusammen.
Hm.
Damit könnt ihr rechnen.
Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
So ein PC, der hat für gewöhnlich deutlich mehr Leistung als das. Und wow. Das Audio ist gerade kaputt. Ich höre mich gerade auch selber. Jetzt bist du wieder da.
Ja, furchtbare Dinge sind geschehen. Aber die Aufzeichnung läuft, glaube ich, noch.
Ja, also bei mir auch.
Ja, dann kannst du einfach weiterreden.
Ich setze nochmal neu an mit Gründe für den PC-Mike.
Ja,
so, das war ja.